Hallo, willkommen zum Netzpolitik.org-Podcast. Heute mit Constanze Kurz.
Hallo.
Constanze ist Diplom-Informatikerin, arbeitet bei der Humboldt-Universität.
Am Lehrstuhl Informatik und Bildung und Gesellschaft bei Professor Koi.
Ja, und Constanze wird uns heute eine ganze Menge zum Datenschutz erzählen und zu den biometrischen Pässen. Und wahrscheinlich kommen wir auch noch auf Überwachungstechnologien im Allgemeinen und ihren Einsatz heutzutage. Ja, und jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik. So, Constanze, Datenschutz gibt es seit ca. 35 Jahren in Deutschland als Konzept. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen zur Vorgeschichte erzählen? Wo kommt Datenschutz her? Welchen Stellenwert hatte er früher? Weshalb wurde er eigentlich eingeführt?
Na, die Idee kommt aus der Zeit, wo die Computerisierung fortgeschritten ist. Also wo man die ersten Maschinen hatte, schon in den Büros und die Datenverarbeitung langsam zur elektronischen Datenverarbeitung wurde. Aus dieser Zeit kam plötzlich sozusagen der Bedarf, dass man die jetzt immer mehr auflaufenden Daten, die in den Maschinen gespeichert wurde, vielleicht schützen muss und dass man die Bürger vor dem Missbrauch dieser Daten schützen muss. Und das erste Landesgesetz war das Hessische Landesgesetz für den Datenschutz und wenig später dann das erste Bundesdatenschutzgesetz.
Kann man sagen, dass der Datenschutz in Deutschland eigentlich weltweit als erstes so eingeführt wurde mit dem Datenschutzgesetz 1969 oder so in Hessen?
Man kann sagen, dass Deutschland eine wirkliche Vorreiterrolle gespielt hat. Eigentlich auch noch heute, denn im internationalen Vergleich und auch im europäischen Vergleich ist auch heute noch die Datenschutzgesetzgebung in Deutschland wegweisend. Natürlich ist eine andere Frage, wie die Praxis hier aussieht. Natürlich gibt es hier auch viele Fälle von Missbrauch, aber von der Gesetzeslage her gesehen haben wir da wirklich eine wirklich sehr progressive Gesetzgebung.
Also ein einschneidiges Ereignis war das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zur Volkszählung, ich glaube 83 oder 84, wo das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zum ersten Mal definiert wurde.
Eigentlich auch der Begriff zunächst bestimmt wurde. Im Nachhinein, wenn man heute das Urteil nochmal liest und die sehr lange Urteilsbegründung, die sehr ausführlich ist, dann zeigt sich eigentlich, dass die meisten Sätze, die dort festgehalten wurden, heute noch sehr wahr sind. Im Grundsatz sagt das Urteil, dass jeder selbst darüber bestimmen darf, was mit seinen personenbezogenen Daten geschieht, also wer die kennt und wo die gespeichert werden dürfen. Dieser Grundsatz wurde mit diesem sogenannten Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf Verfassungsrang gehoben. Und das ist eigentlich wirklich ein richtiger juristischer Grundsatz, wo sich dann die Gesetzgebung später in den nachfolgenden Bundesdatenschutzgesetzen dran gehalten hat. Und in dem Urteil sind sehr viele wegweisende Sätze zu finden, insbesondere darüber, warum dieses Grundrecht festgelegt wurde. Und da geht es darum, dass das in dem Urteil festgehalten wurde, dass man als Bürger wissen sollte, wer was wann über einen weiß. Und wenn man das nicht mehr weiß, dann sollte einen die Gesetzgebung davor schützen, dass man zu so einer Situation kommt. Und gerade heute mit der zunehmenden Computerisierung und der vielfachen Speicherung von Daten ist der wieder aktuell.
Ja, wir waren eben beim Volkszählungsurteil. Das Ganze ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Ich erinnere mich auch nur noch, als ich als Kind von meinen Eltern gefragt wurde, ob ich jetzt auch mal so einen Fragebogen ausfüllen möchte und so eine Art Versicherungsvertreter bei uns zu Hause stand und halt die Nachbarschaft abklapperte. Ja, was war das für eine Zeit?
Tja, man kann sich's eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, mit welchem Volkszorn auf diese geplante Volkszählung reagiert wurde. Also gerade wenn man sieht, dass sich die gerade Datenschutzthemen heute wenig in der Presse rezipiert werden und eigentlich auch generell von der Bevölkerung mit wenig Interesse entgegengesehen wird. Damals war es so, dass es sehr viele Demonstrationen gab, Boykottaufrufe, also es war eine richtige Bürgerbewegung, die gesagt hat, nein, wir wollen uns nicht kategorisieren lassen, wir wollen nicht, dass unsere Daten gespeichert werden. Also man kann sich es heute fast nicht mehr denken, aber es war eine richtige Bewegung. Und auch dieser Druck von der Straße hat zu diesem progressiven Urteil des Bundesverfassungsgerichts eigentlich geführt.
Damals wurden ja eigentlich auch nur, sagen wir mal, das waren 10 verschiedene Felder, die abgefragt worden sind. Eigentlich die normalen Felder, die man heutzutage auf jeder Internetseite einfach mal so ausfüllt. Intelligente Leute verwenden da Pseudonyme oder einfach irgendwelche Schriftzeichen. Aber sehr viele Menschen gehen halt sehr unbedarft mit ihren persönlichen Daten rum. Vor 20 Jahren hat es einen Volksaufstand fast gegeben. Heutzutage braucht man nur ein Formular und eine Aussicht auf vielleicht ein Gewinn bei einem Gewinnspiel und die Daten sind weg.
Genau, wenn man also sich die Bögen von damals ansieht, dann kann man heute eigentlich nur schmunzeln, zum Beispiel angesichts der Zahlen, also der vielen Millionen, also ich habe gelesen, über 13 Millionen Menschen, die sich freiwillig mit all ihren Daten haben registrieren lassen für diese WM-Tickets beispielsweise, inklusive ihrer Personalausweisnummer und mit welcher Sorglosigkeit die Menschen heute rangehen und ihre Daten an zum Beispiel jetzt bei der FIFA einfach abgeben und sich nicht dafür interessieren. Und die Tatsache, dass diese Daten dann auch noch später auf dem Funkchip landen, damit man also diese Eintrittskarte dann eventuell bekommt, denn es war ja nur eine Verlosung, da kann man sich an alte Zeiten halten und sich wirklich fragen, warum heute die Menschen da wenig Interesse dran haben.
Ja, aber dann versuchen wir das doch mal. Warum? Also 20 Jahre, fast ein Volksaufstand, dazwischen kam das Internet, dazwischen kam eigentlich noch viel mehr Datenverarbeitung. Liegt es vielleicht daran, dass die Welt der IT zu komplex geworden ist, als dass man sich damit als normaler Mensch einfach noch nicht mehr beschäftigen möchte und das eigentlich nur noch an sich abprallen lässt und den Kopf in den Sand steckt? Oder
woher? Naja, man kann zumindest Vermutungen anstellen. Zunächst werden die meisten Menschen, auch solche, die Computer benutzen, nicht in der Lage sein, wirklich einzuschätzen, was heute möglich ist mit Daten, die gesammelt werden. Also zum Beispiel mittels Techniken, die unter dem Oberbegriff Data Mining zusammengefasst werden. Also wie einfach es ist, zum Beispiel für kommerzielle Anbieter, die solche Daten verkaufen, über bestimmte Bürger, deren Daten sie haben, ein sogenanntes Social Scoring zu machen. Also sich festzulegen, wo sie etwa leben, in welchem sozialen Kontext sie leben, zu welcher Einkommensgruppe sie gehören. Und den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass ihre Daten auch einen hohen kommerziellen Wert haben. Es gibt ja mittlerweile eine Menge Firmen, nicht nur in Deutschland, weltweit, die solche Daten verkaufen und die damit einen guten Gewinn machen. Und ich denke, die Unkenntnis der Technik führt natürlich auch zu einer gewissen Sorglosigkeit. Und dann bedeutet natürlich jede Art von Anonymisierung oder Pseudonymisierung im Netz auch einen Aufwand. Oder zum Beispiel, wenn man seine Daten schützen möchte mittels Verschlüsselung, muss man sich mit dieser Technik auseinandersetzen. Natürlich ist das heute nicht mehr so schwierig. Jeder kann sich ein PGP für seinen Mail-Client runterladen und installieren. Das ist auch nicht mehr so schwierig. Gibt es im Bund und zum Klicken, aber muss es eben tun und verwenden. Und jede Art der Anonymisierung macht eben Aufwand.
Ich glaube, da kommen wir später nochmal drüber, wie sich jeder selbst schützen kann. Vielleicht sollte man nochmal Data Mining genauer beschreiben. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Data Mining oder wozu sind Firmen schon in der Lage?
Also diese Technologien, das ist so ein bisschen so ein Überbegriff, da gibt es ja viele Unterkategorien. Worum es geht, ist dabei, dass man zum Beispiel Daten großer Datenbanken hinsichtlich bestimmter Merkmale sortiert, auswertet und die interessanten Daten damit filtert. Also man kann zum Beispiel sich vorstellen, man nimmt mal Telefonüberwachung. Also Firmen, die Telefongespräche zum Beispiel aufzeichnen und Technologien haben, worüber sie Spracherkennung laufen lassen. Gibt es heute im großen Stil, funktioniert auch sehr gut und so kann man zum Beispiel Informationen aus Telefongesprächen gewinnen und die auswerten. Einfacher ist natürlich über Shop-Systeme oder dergleichen, wo man halt Daten darüber, was Kunden über einen langen Zeitraum kaufen, sammeln kann, wie viel sie in der Regel ausgeben bei Shops, um darauf zu schließen, zu welcher sozialen Schicht sie gehören und dergleichen. Das ist relativ einfach. Das in der Informatik ist das Gebiet der Datenbanken eh sehr, sehr gut beforscht und schon seit den 70er Jahren gibt es da Forschung und Data Mining ist in den letzten 5 Jahren wirklich groß im Kommen. Es gibt auch viele Forschungsprojekte, die sich damit befassen.
Wir sind immer noch beim Netzpolitik.org Podcast mit Konstanze Kurz hier im Studio. Jetzt wollten wir mal über Biometrie reden. Du forschst ziemlich viel rund um das Thema Biometrie, biometrischer Pass. Jetzt gibt es ja seit dem 1. November 2005 den biometrischen Reisepass. Kannst du vielleicht mal erstmal grundlegend erklären, was ist das Ziel vom Einsatz von biometrischen Technologien?
Also den E-Pass betreffend ist das Ziel seitens, also erklärt vom Bundesinnenministerium, dass dieser die Sicherheit erhöhen soll, mal so ganz allgemein gesprochen. Eine genaue Begründung dafür, warum die aufgenommenen digitalen Gesichtsbilder jetzt und ab 2007 die 2 Fingerabdrücke als biometrische Merkmal, warum diese also die Sicherheit erhöhen sollten, ist ein bisschen unklar geblieben. Sie können nicht wirklich begründen, was die Biometrie dabei helfen soll. Fakt ist aber, dass das erste biometrische Merkmal, also dieses digitale Gesichtsbild, jetzt eingeführt ist. Und Fakt ist auch, dass die Fingerabdrücke kommen werden. Ob man die Begründung, nämlich den Zugewinn an Sicherheit, ja versteht, ist dabei irrelevant, weil unser deutsches Parlament darüber eh nicht entschieden hat, die Bürger sowieso nicht, sondern weil ja diese Einführung der biometrischen Pässe von der EU festgelegt wurde. Also offenbar ja der jetzt ziemlich häufig gegangene Weg, politische Entscheidungen, die hier keine Mehrheit haben, über die EU durchzusetzen.
Was war die Vorgeschichte davon? Also die Idee geistert ja schon seit einigen Jahren durch die Politik, durch die Medien, vor allen Dingen auch durch die Technologie.
Ja, die Vorgeschichte ist natürlich zum einen die Anschläge in Amerika, 9/11, und die Anschläge in Madrid und London, die diese Sicherheitshysterie, muss man schon sagen, ja ausgelöst haben und halt Überlegungen, wie man die Sicherheit erhöhen kann. Und dazu gehört eben unter anderem dieser E-Pass. Und der Druck der USA auf die EU, diese Pässe einzuführen, ist natürlich sehr hoch gewesen, weil die USA haben gesagt, also damit die europäischen Länder noch an unserem Visa-Waiver-Programm teilnehmen können, müssen sie begonnen haben, biometrische Pässe in den Ländern einzuführen. Das ist auch erfolgt.
Und jetzt haben wir in Deutschland quasi mit als Erste so einen elektronischen Pass auf europäischer Ebene. Der Chaos Computer Club hat das sehr oft und damit als einziger immer kritisiert. Eine besondere Rolle spielt die Bundesdruckerei in diesem Zusammenhang.
Wir sind dem Zeitplan, der durch die EU vorgegeben wird, also weit voraus. Das heißt, wir hätten in Deutschland uns nicht so sehr beeilen müssen und diese überstürzte Einführung vornehmen müssen, sondern wir hätten durchaus noch Zeit gehabt, diese ganzen biometrischen Systeme einfach mal zu testen und vielleicht auch mal die Bürger zu fragen, was sie eigentlich davon halten, wie es andere Länder getan haben, was ja bei uns unterblieben ist. Fakt ist, dass natürlich die biometrische Industrie und die Hersteller der RFID-Chipkarten ein großes Geschäft Wittern. Sie haben mit dem IPAS ein Vorzeigeprojekt, also ein großes Referenzprojekt, und freuen sich natürlich, dass die Umsätze für biometrische Systeme und eben die dazugehörigen RFID-Systeme in dem Fall steigen werden. Die Prognosen sind geradezu euphorisch. Auf einer Informationsveranstaltung der Bundesdruckerei wurden da Zahlen bis 2008 prognostiziert. Und die Bitkom freut sich da natürlich über wachsende Märkte. Also die biometrischen Systeme werden ganz sicher auch in Deutschland, aber auch EU-weit und international sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Da werden uns sicherlich viele Systeme erwarten. Insbesondere natürlich die Fingerabdrücke und die Gesichtserkennung.
Ja, sehr interessant war ja mal, als das Innenministerium vor so wenigen Monaten mal zurückgerudert ist und sich von ihrer Mehr-Sicherheits-Rhetorik verabschiedet hat und auf einmal zugab, naja, okay, das mit der Sicherheit, das ist vielleicht nicht ganz wirklich so, aber es schafft Arbeitsplätze.
Genau. Der kurze Satz dafür war auf der Pressekonferenz nach der Frage, warum denn nun diese Einführung der E-Pässe so überstürzt und überhastet vorgenommen wird. Der war ganz schlicht und er lautete, das hat industriepolitische Gründe. Nun kann man sich fragen, was hat denn aber der Bürger davon? Sicher, es ist ein sehr verständliches Ziel deutscher Politik, Arbeitsplätze zu erhöhen und die Industrie zu unterstützen. Aber die Frage ist eigentlich, was hat der Bürger davon? Und im Falle dieses E-Passes hat er erstmal ein Problem, denn diese Technik ist bei weitem nicht ausgereift. Und das ist auch bewiesen, weil das BSI hat eine Studie dazu gemacht und diese biometrischen Systeme getestet. Und dabei ist ganz klar herausgekommen, dass da noch sehr viel gearbeitet werden muss. Und hinzu kommt, dass halt biometrische Systeme einfach von ihrer Konzeption her insofern problematisch sind, wenn man sie für solche Projekte einsetzt, dass es immer einen Prozentanteil der Bevölkerung gibt, die dieses biometrische Merkmal nicht haben. Zum Beispiel natürlich bei Fingerabdrücken. In der Regel etwa 1%. Wenn man sich also überlegt und dieses auf die vielen Millionen Deutschen, die diesen E-Pass dann mal haben werden, nach und nach hochrechnet, dann sind das also sehr viele Problemfälle. Wenn man das auf europäischer Ebene nachrechnet, haben wir viele Millionen Problemfälle. Die Frage ist also, wie man das lösen möchte. Selbst bei der Gesichtsbilderkennung gibt es dieses Problem, weil ja zum Beispiel in Deutschland Menschen aus religiösen oder kulturellen Gründen ihr Gesicht nicht fotografieren lassen. Was macht man dann mit diesen Menschen? Und dieses inhärente Problem der Biometrie ist im Grunde unlösbar. Und die Tatsache, dass man kein Mehr an Sicherheit für diese Pässe haben wird, ist im Grunde sehr gut sichtbar, denn wir haben heute schon hochsichere Pässe. Das geben auch das Bundesinnenministerium und das BSI und auch die Bundesdruckerei natürlich gern zu. Die Frage ist also, wo ist der Zugewinn? Zumal da ist noch eine Kleinigkeit, wenn nämlich dieser Chip mit den biometrischen Daten kaputt geht, bleibt der Pass vollständig gültig. Wo also dann mehr an Sicherheit sein soll, bleibt komplett unklar.
Ja, und zumal der Pass teurer ist. Also ich erinnere mich noch, als ich meinen Pass 3 Tage vor der Frist sozusagen, meinen alten Reisepass beantragte, begrüßte mich eine ältere Dame auf dem Amt und meinte, oh, auch noch ein Reisepass zum Sonderpreis. Und ich konnte da auch nur darauf antworten, ja, ohne Biometrie so, und ja, billiger dazu.
Also diese 59 Euro, die man in der Regel zahlt jetzt, die sind natürlich erstmal sehr viel mehr als früher, aber der Punkt daran ist eigentlich, dass es leider die Kosten, dieses Gesamtprojekt aufwerfen, die werden damit nicht abgeglichen. Weil man sich ja mal überlegen kann, was in der Folge für Kosten auf uns alle zukommen, nämlich die Lesegeräte, die überall an den Grenzübergängen und auch auf den Meldeämtern installiert werden müssen. Dann auch die Schulung des Personals, denn die müssen ja im Umgang mit diesen biometrischen Systemen geschult werden. Also schon ein erheblicher Kostenaufwand, und die Bundesregierung hat sich bisher stets geweigert, da mal eine Gesamtaufstellung aufzustellen. Selbst auf Anfrage einiger Bundestagsabgeordneter wurde da bisher immer noch keine Antwort gegeben. Das Technikfolgenbüro des Bundestages hat ja bereits mal eine Schätzung gemacht über die Gesamtkosten, und es waren also einige 100 Millionen Euro. Und ohne diese Aufstellung, dass der Bürger nicht mal weiß, was wird insgesamt dieses Sicherheitsplacebo, denn mehr ist es nicht, kosten, hat man also auch noch diese Komponente, die immer noch unbeantwortet ist vom Bundesinnenministerium.
Und was passiert jetzt eigentlich mit diesen Daten? Also bleiben die nur auf diesem Chip, der kaputt gehen kann, gespeichert? Oder wo werden die noch gespeichert? Wer hat darauf Zugriff?
Na, was die Daten betrifft, so ist ja in Deutschland nach wie vor Gesetz, dass es keine zentrale Datenhaltung geben darf. Also werden diese Daten nur dezentral auf den Meldeämtern gehalten. Diese Regelung, dass eine zentrale Datenhaltung nicht erlaubt ist, rührt noch sozusagen vom Dritten Reich, weil die Nazis ja mit ihrer oder versucht haben, die gesamte Bevölkerung zu erfassen. Und später hat also unser Gesetzgeber gesagt, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir auch in Zukunft verhindern. Und daher ist das noch immer untersagt. Die Frage ist allerdings, wenn es zum Beispiel eine Suche über diese dezentralen Dateien gibt, dann wäre es fast gleich einer Zentralkartei. Also wir hoffen natürlich, dass diese Daten weiterhin dezentral gehalten werden. Die Frage ist natürlich, was passiert? Angenommen, wir haben tatsächlich mal einen Terroranschlag bei uns in der Nähe oder sogar in einem eigenen Land. Wenn sich solche Umstände ergeben, kann man nicht wissen, wie lange diese Daten noch dezentral gehalten werden. Denn wenn Daten erstmal angefallen sind, dauert es nicht lange, bis es ein Begehr gibt von Bedarfsträgern oder wem auch immer, diese Daten auch zu nutzen. Sie sind ja schließlich da. Wir haben das erlebt bei Tollcollect, also bei diesem Mautsystem. Man kann nach einer Straftat sehen, wie die Politiker sich hinstellen und sagen, oh, wir möchten diese Daten jetzt aber nutzen, weil wir halt einen Verbrecher fangen wollen. Und selbstverständlich wird es dieses auch bei biometrischen Daten geben, über kurz oder lang.
Sind noch weitere biometrische Daten geplant, die man mal aufnimmt in den elektronischen Reisepass und zukünftig Personalausweis?
Na, wie gesagt, zunächst erstmal dieses digitale Gesichtsbild, was ja jetzt bereits passiert ist, und festgelegt ist auch bereits, dass ab 2007 die beiden Fingerabdrücke kommen. Nun ist auch schon seitens der Bundesregierung festgelegt worden, dass der Personalausweis mit biometrischen Merkmalen kommen wird. Dieser Personalausweis ist natürlich nicht auf Druck der USA eingeführt worden, sondern eigentlich eine freiwillige Entscheidung der Bundesrepublik, also dieses Projekt dieser biometrischen Erkennung auch auf die Personalausweise auszuweiten. Dann muss man sich natürlich überlegen, dass auch die Polizei mit Lesegeräten und dergleichen ausgestattet werden wird, also dieses Gesamtprojekt dann nochmal erheblich teurer wird.
Gut, machen wir nochmal kurz Musik und kommen dann gleich zum nächsten Thema. Auf dem 22. Chaos Communication Kongress in Berlin vom Chaos Computer Club organisiert, hast du eine Nachtveranstaltung gemacht zum Thema Biometrie im Film. Worum ging es da genau?
Ja, wir haben uns eigentlich die letzten 10 Jahre Film oder vielleicht manchmal sogar ein bisschen länger mal angesehen und haben die biometrischen Szenen, die da so gibt, zum Beispiel in Bezug auf Gesichtserkennung oder Fingerabdrücke oder es gab auch einen Handvenenscan. Wir haben uns die mal angesehen und haben die ein bisschen ausgewertet und versucht, darauf einzugehen, auf die Frage, was wird wohl in Zukunft kommen und wie sehen halt ja Produzenten von Science-Fiction-Filmen die biometrische Entwicklung. Dabei sind wir zu einigen lustigen Schlüssen gekommen. Also üblicherweise waren die biometrischen Systeme, vor allen Dingen Gesichts- und Iriserkennung, meist doch nur Deko, hatten nicht wirklich viel mit diesem Handlungsstrang des Filmes zu tun. Und interessant waren aber die Szenen, wo sie gezeigt haben, wie man diese Systeme überwinden kann. Denn die Überwindung, zum Beispiel, ja, wenn man einen Fingerabdruck von jemand anders verwendet, um also irgendwie in einem Raum zu kommen oder so, die sind halt schon relativ nah an der Realität. So ähnlich konnten wir beim Chaos Computer Club auch zeigen, dass man solche Systeme überwinden kann. War natürlich interessant zu sehen, dass schon in alten Fernsehserien wie bei MacGyver solche Techniken verwendet wurden.
Ja, was gibt's da noch? für Filme. Also mir fällt auf Anhieb Gattaca ein, der eigentlich das ganze Thema Biometrie und DNA als Hauptthema hat.
Ja, wir haben den Film Gattaca ans Ende dieses Vortrags genommen. Vielleicht will ich mal allgemein sagen, es wird oft vergessen. Es gibt ja sehr viele biometrische Merkmale, die man sammeln kann. Ja, von den Bekannten, die hier schon genannt wurden, zu Herzschlagmustern oder Gang oder zum Beispiel auch Sprechmuster. Und aber auch die DNA ist ein biometrisches Merkmal, das jeder Mensch individuell hat und ihn identifiziert. Und in dem Film Gattaca ist halt die Dystopie so, dass die biometrischen Informationen aus der DNA gesammelt werden und die Gesellschaft sich aber auch danach geformt hat, also eine sehr überwachte Gesellschaft. Und wir haben also diesen Film an den Schluss des Vortrags genommen, weil es natürlich auch eine düstere Zukunft ist, wo man oder jede Person eigentlich anhand ihrer DNA getaggt ist.
Gab es, also abgesehen von MacGyver, ein Film der letzten 10 Jahre, der eine positive Zukunft beschrieben hat? Normalerweise haben diese ganzen Science-Fiction-Filme ja eher so einen apokalyptischen Zukunftsszenario in sich, Blade Runner, Atmosphäre und so weiter. Aber
naja, also eigentlich sind es doch immer eher negative Utopien, muss man schon sagen. Interessant war vielleicht der Film Demolition Man mit Sylvester Stallone, wo es eine Szene gibt, ich will vielleicht erst mal sagen, welche biometrische Szene es dort gibt, und zwar der Häftling, der versucht aus dem Gefängnis zu entkommen, klaut sich ein Auge des Gefängnisdirektors und überwindet damit ein Iris-Erkennungssystem. Also er nimmt den Augapfel von diesem Gefängnisdirektor raus. Und sie versuchen ihn also nachher zu fangen, was für die zukünftige Polizei relativ einfach ist, weil die Gefangenen einen Chip implantiert haben. Und es gibt halt die Szene, wo Sylvester Stallone, der ein Polizist ist, der aus der Vergangenheit in die Zukunft gekommen ist, sagt, dass das ja alles, ich möchte den Ausdruck nicht verwenden, aber er sagt, faschistische Scheiße sei, wie hier die Menschen behandelt würden. Also es gibt durchaus manchmal Filmproduzenten, die da eine klare Meinung äußern.
Aber so positive Filme gab es keine?
Eigentlich nicht. Es gibt sogar ganz seltene Fälle, wo halt die biometrischen Systeme nicht funktionieren. Das ist aber schon eher selten. Meistens funktionieren die halt reibungslos. Man kennt ja den Film Minority Report, wo man diese interessanten Szenen hat, wo Tom Cruise, der Protagonist, in so einen Laden kommt und mittels Iris-Erkennung wird ihm halt aktuelle, auf ihn individuell angepasste Werbung untergejubelt. So diese Fälle sind eher typisch, wenn man die Filme betrachtet.
Ja, wie realistisch ist dieses Szenario? Also Minority Report spielt 2050 oder so. Ist das ein realistisches Zukunftsszenario? Ist das technisch möglich? Ja, wann wird es möglich sein?
Darüber kann man sich natürlich lange streiten. Also ich würde zunächst mal sagen, ich hoffe, es ist keins. Und wir sollten ja alle im Hinterkopf haben, dass es so eine Zukunft geben kann. Und wir sollten dagegen arbeiten und die Leute wieder mehr sensibilisieren dafür, was sie zu verlieren haben. Denn in so einer Art von überwachten Gesellschaft zu leben, ist sicherlich nicht unbedingt eine schöne Zukunft.
Mal einen kleinen Ausflug ins Filmgeschäft. Wir haben vorher über den elektronischen Pass geredet, jetzt über Minority Report und verschiedene Zukunftsszenarien über den Einsatz von biometrischen Merkmalen. Wie realistisch ist das Ganze heruntergebrochen auf die Realität, dass wir jetzt anfangen, Ausweise auszugeben mit biometrischen Daten, die biometrischen Daten der Bürger nach und nach einzusammeln. Und ja.
Ja, man kann eigentlich sagen, kaum realistisch. Die Systeme, die man in den Filmen sieht, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie unglaublich schnell funktionieren, ohne Probleme, dass sich die Menschen zum Beispiel vor Iris-Scannern oder an Fingerabdrucksensoren ganz einfach positionieren können. Sie wissen immer genau, wie sie damit umzugehen haben. Es gibt also in den Filmen nie den Fall, wo jemand mit so einem System mal nicht klarkommt oder nicht weiß, wie er es benutzen soll. In der Realität sieht die Sache natürlich ganz anders aus. In der vorhin schon erwähnten BioP2-Studie des BSI sind nämlich auch Akzeptanzstudien gemacht worden und sie haben unter anderem neben den Erkennungsleistungen auch getestet, wie gut die Probanden, also die Testpopulation dieses Feldtests mit diesen Geräten zurechtkam. Und da haben sich halt ganz klare Schwächen gezeigt. Insbesondere bei den Fingerabdrucksensoren hatte der Normalbürger das Problem, dass er nicht wusste, wie er seinen Finger dort auflegen sollte, also mit welchem Druck zum Beispiel. Und da gibt es in der Studie noch die interessante Anmerkung, dass sich Frauen mit langen Fingernägeln beschwert hätten über diese Fingerabdrucksensoren, weil sie sind da offenbar hängen geblieben. Solcherlei Probleme tauchen natürlich in Filmen nie auf. Außerdem hat es das Problem gegeben, dass die Menschen vergessen hatten, welchen Finger sie in das System eingelesen haben am Anfang, also mit welchem Finger sie sich identifiziert haben und haben mit einer recht hohen Anzahl, ich glaube bei Augen waren es sogar 20%, also ich habe die aktuellen Zahlen nicht so ganz im Kopf, aber es waren doch relativ viele Menschen, die einfach den falschen Auge oder den falschen Finger präsentiert haben, was natürlich dann auch zu einer Rückweisung führt. Man steht dann also am Flughafen und packt seinen Finger auf diesen Sensor und man ist natürlich der rechtmäßige Inhaber des Passes, aber das Gerät zeigt nur einen rot blinkenden Bildschirm und man kommt nicht weiter. Was dann in der Realität folgen wird, wird eine verschärfte Kontrolle sein. Das hat das Bundesinnenministerium bereits angekündigt, weil ja entgegen der landläufigen Meinung nicht etwa diese biometrischen Systeme eine Grenzkontrolle ersetzen sollen, also eine durch den Menschen, sondern immer zusätzlich installiert werden. Das heißt natürlich auch, dass für die Reisenden mit diesen biometrischen Systemen ein erheblicher Mehraufwand an Zeit einhergehen wird.
Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass das alles Startschwierigkeiten sind, dass die Bürger sensibilisiert werden, dass sie spätestens nach dem dritten Mal in einer Kontrolle feststecken, sich gemerkt haben, dass es der linke Zeigefinger war. Ja, wie geht man mit solchen Argumenten um?
Ja, dieses Argument ist in der Studie auch explizit enthalten. Also die Macher der Studie schreiben, dass sie davon ausgehen, dass sich die Bürger an diese Systeme gewöhnen werden. Also dass es sozusagen Lerneffekte gibt. Aber sie sagen andererseits auch, dass natürlich die Passinhaber ein vitales Interesse daran haben, dass sie durch diese Kontrollen kommen, weil sie wollen ja ihren Flieger kriegen. Und bei Bedienzeiten von über 10 Sekunden wird ja für so einen vollbesetzten Airbus mit 500, 600 Personen doch dann, wenn man hinten in der Schlange steht, schon hat man wirklich ein Interesse, dass man jetzt durch dieses biometrische System gut durchkommt. Das Problem ist aber, dass man davon ausgehen kann, dass wenn man einmal fälschlicherweise zurückgewiesen wird, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man ein zweites Mal fälschlicherweise zurückgewiesen wird, weil es zum Beispiel, wir nehmen mal als Beispiel die Gesichtserkennung, da hat man halt das Problem, wenn ich mir zum Beispiel einen Bart abnehme, den ich trage, oder wenn ich mein Brillenmodell ändere oder mir vielleicht ein Piercing zulege im Gesicht, dass ich dann das Problem habe, dass der Computer mich niemals wieder erkennen wird, sondern ich immer mit dieser fälschlichen Rückweisung konfrontiert werde. Und vielleicht weiß ich nicht mal wieso. Weil möglicherweise einfach das Enrollment, also das erste Einlesen in das System, nicht so gut funktioniert hat. Dann werde ich halt jedes Mal damit konfrontiert, dass ich immer wieder diesen rot blinkenden Bildschirm, immer wieder diese Extrakontrolle haben werde. Und daran kann man dann auch nichts ändern.
Und was ist jetzt beispielsweise mit dem 1%? Der Bevölkerung, die keinen Fingerabdruck haben?
Ja, diese Probleme ergeben sich insbesondere bei Senioren. Also Menschen ab 60 oder 65, die einfach im Laufe ihres Lebens einen gewissen Abrieb haben. Das heißt, die Fingerabdrücke sind einfach nicht mehr so gut, dass die Sensoren die problemlos erkennen können. Eine zweite Problemgruppe sind dabei Menschen mit Hobbys, die halt die Fingerkuppen stark belasten. Dazu zählen zum Beispiel Gitarristen oder eben auch körperlich mit den Händen arbeitende Menschen. Und bei dieser Problemgruppe ist eigentlich nicht klar, wie es gelöst werden soll. In der Studie haben sie dafür eine relativ einfache Lösung gefunden. Sie haben nämlich einfach eine Testpopulation gewählt, die nicht repräsentativ ist. Von den 30% Senioren, die wir in der Bundesrepublik haben, sind halt nur 1% der Testpopulation Senioren. Sprich, man hat also eine große Problemgruppe gar nicht betrachtet. Eine zweite Sache ist dabei, dass generell und für viele Feldtests auch andere Feldtests gilt, dass Frauen schlechter erkannt werden, was zum Beispiel die Fingerabdrücke betrifft. Und auch in der Studie ist hinsichtlich dieser Personengruppe wieder mal eine nicht repräsentative Testpopulation gewählt worden, weil 70% der Teilnehmer sind arbeitende Männer. Und also damit haben sie natürlich den Effekt, dass sich die Erkennungsleistung, die sie nachher ausweisen konnten, für Systeme verbessert haben, aber der eigentliche Feldtest doch erst an den Grenzen an der Bevölkerung vorgenommen werden kann. Und da wird sich erst zeigen, wie gut die Systeme tatsächlich sind. Und was die Gesichtserkennung betrifft, haben wir ja da schon aktuelle Zahlen. Es gibt da bereits Leiter von Meldeämtern, die also in der Presse verkündet haben, dass bis zu 3/4 der Fotos der neuen digitalen Frontfotos für den Pass zurückgewiesen wurden. Also, dass dann die Passbeantrager nochmal zum Fotografen gehen mussten und sich ein neues Foto gemacht haben. Weil die biometrischen Systeme haben natürlich Anforderungen an diese Fotos und die wurden halt nicht erfüllt.
Netzpolitik.org-Podcast mit Konstanze Kurz im Studio. Ich bin Markus Beckedahl und hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht gesagt. Wir haben jetzt mal eine Zeit lang über Biometrie, über Datenschutz geredet und jetzt wird es mal Zeit, darüber zu reden, was kann der einzelne Bürger tun. Wir hatten am Anfang über Data Mining geredet. Was kann der normale Bürger tun, um seine eigenen Daten zu schützen, sich vor Data Mining zu schützen?
Ja, zunächst mal ist eigentlich ein einfacher Weg, sich bewusst zu werden, dass man Daten hat und dass man was zu verbergen hat. Und nicht freiwillig zum Beispiel für so eine Payback-Karte zu holen und dort die Daten freiwillig abzugeben. Zum Zweiten kann man sich gegen diese ganze ungewünschte Werbung, die so ins Haus kommt, wehren und seine also Auskunftsrechte, die man nach Bundesdatenschutz hat, geltend machen. Also dass man, wenn man merkt, jemand hat Daten gekauft von mir, zum Beispiel meine Adresse, und schickt mir halt unerwünschte Werbung, zum Beispiel, kommt ja sehr häufig vor, wir bieten Ihnen Kreditkonditionen oder so, dass man sich wehrt, dass man also Standardbriefe dahin schreibt und Auskunft bittet, welche Daten dort gespeichert wurden. Die findet man ganz einfach im Netz, das sind so eine vorformulierten Briefe.
Wo findet man die denn?
Eine konkrete Adresse habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich denke, die Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte werden auf ihren Seiten solche Formulare haben. Auf diesen Seiten findet man übrigens auch mal ganz generell die Grundsätze, die im Bundesdatenschutzgesetz festgeschrieben sind. Nämlich, dass man auch einen Anspruch darauf hat, beispielsweise, dass die Daten richtig sind, die andere bei mir speichern. Und eben dieses schon vorher genannte Auskunftsrecht.
Wie ist denn das beispielsweise beim Scoring? Da werden über alle Bürger ja, statistische Erhebungen gemacht, sozusagen, wie kreditwürdig man ist. Allerdings besteht da auch immer die Gefahr, oder ich habe mal davon gelesen, wenn man sich da mal hinwendet und Auskunft haben möchte, wird man sofort schlechter eingescored. Also man wird eigentlich benachteiligt, wenn man seine Rechte geltend machen möchte.
Ja, darüber kann man ja des Öfteren mal lesen. Bekannt ist mir, dass zum Beispiel die Deutsche Post solche Daten erhebt und auch verkauft. Das heißt, man kann sich, wenn man ein Unternehmen ist, bestimmte Anzahl von, sagen wir mal, 20.000 Datensätze kaufen, inklusive Social Scoring und Adressberichtigungen dergleichen und die verwenden. Ob tatsächlich eine Abstufung im Social Scoring stattfindet, wenn man sich dort hinwendet und Auskunft über die gespeicherten Daten haben möchte, weiß ich nicht. Ich habe es auch nie probiert bei der Post. Klar ist aber, dass diese Daten, die die Post da sammelt und die ja immer sehr aktuell sind, weil ja Menschen, wenn sie umziehen, sofort ihre neue Adresse bei der Post angeben, weil sie ja auch ihre Post erhalten möchten, dass die einen hohen Wert haben. Und dieses Social Scoring wird natürlich auch dadurch verändert, wenn man zum Beispiel viel im Versandhandel bestellt oder dergleichen. Also tatsächlich, in welcher Kleinstgruppe, also bis zu 6 Haushalten oder ein Hausaufgang, wie da das Social Scoring ist. Und wenn man sich überlegt, naja gut, ich habe ja nichts zu verbergen, stört mich eigentlich nicht, wenn Sie diese Daten sammeln, so sollte man vielleicht ein zweites Mal darüber nachdenken. Wenn sich zum Beispiel in der unmittelbaren Nachbarschaft die Leute hoch verschulden, weil sie ganz viel im Versandhaus bestellen oder dergleichen, kann das möglicherweise auf das eigene Social Scoring zurückfallen. Und man weiß es nicht mehr und man fragt sich, warum man nun diesen neuen Handyvertrag nicht bekommt. Und insofern hat nämlich genau jeder was zu verbergen, nämlich die Daten, die niemanden was angehen, die personenbezogen sind und mit denen andere Firmen Geld machen, für sich zu behalten. Und deshalb sollte man immer darauf achten, wem man seine Daten gibt. Und wenn man also bemerkt, dass man zum Beispiel, nehmen wir mal eine Autowerkstatt, man war dort das erste Mal und man hat dort eine Adresse angegeben, weil man eine Rechnung bestellt bekommen hat. Und wenn man in der Woche darauf halt Post bekommt und merkt, aha, diese Daten sind gleich weiterverkauft worden, dann sollte man sich auch hinwenden an zum Beispiel diese Autowerkstatt und sagen, nein, ich widerspreche, ich möchte das nicht. In der Regel sind die Unternehmen dort schon kooperativ und streichen dann diejenigen, die sich dagegen wehren, aus der Datenbank. Generell sollte man auch darauf achten, auf diesen Formularen, wenn da halt der typische Passus steht, ich stimme zu, dass meine Daten weiterverarbeitet werden, dass man es explizit durchstreicht oder eben keinen Haken setzt.
Ja, im Internet ist es leider ein bisschen schwieriger. Auf einem Formular kann man schon was durchstreichen, aber im Internet funktionieren dann meistens die Formulare nur, wenn man dieses Häkchen gemacht hat. Ja. Wie kann man sich da wehren? Da bleibt ja eigentlich hauptsächlich dem Bürger nur noch die Chance, das Angebot nicht anzunehmen.
Es gibt einige Möglichkeiten. Es haben sich in Deutschland gleich mehrere von diesen Datenschutzsiegeln durchgesetzt, wo bestimmten Shops mit diesem Siegel dem Verbraucher klargemacht wird, dass hier die Daten vertrauenswürdig verwendet werden. Also dass, wenn man dort ein Formular ausfüllt, die tatsächlich nur bei diesem Unternehmen landen, wo man eben auch was kaufen möchte. Es gibt kein einheitliches Siegel bis dato. Man sollte aber einfach vielleicht mal darauf achten, welche Daten tatsächlich in diesen Formularen verlangt werden und ob man denkt, dass die tatsächlich notwendig sind für den Kauf. Und wenn man also bei einem Shop ankommt, der viele Fragen hat und zum Beispiel vielleicht noch den Familienstand wissen will, obwohl man halt nur einen Computermonitor kaufen will, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht einen anderen Shop wählt. Generell empfiehlt es sich auch, sich umzuhören, wenn man zum Beispiel von Freunden weiß, dass sie Ärger hatten, weil kaum, dass sie in irgendeinem Shop im Netz bestellt haben, haben sie unerwünschten Spam bekommen, weil sie dort ihre E-Mail-Adresse angegeben haben. Man sollte einfach die Ohren offen halten und dort diese Shops nicht mit seinem Geld unterstützen.
Ja, eine weitere Chance, sich vor Spam zu schützen, ist halt eine spezielle E-Mail-Adresse für genau diese Fälle, dass man eine E-Mail-Adresse angeben muss in diesen Formularen und die man halt nur für diesen Sinn und Zweck hat. Und
das ist natürlich eine Top-Idee. Und man kann vor allen Dingen, wenn man sich für eine einzige Kaufgelegenheit diese Adresse zulegt, ist ja sehr einfach im Internet, dann kann man auch verfolgen, an wen genau diese Daten nämlich weitergegangen sind. Und wenn es ein deutsches Unternehmen war, bei dem man bestellt hat, dann kann man sich darüber auch beschweren. Man kann sagen, hey, ihr habt meine Daten weitergegeben, weil diese E-Mail-Adresse habe ich nur für euch eingerichtet und man kann sich dagegen wehren. Und man kann zum Beispiel auch in den Verbraucherforen, die es ja gibt, wo die Shops so geratet werden, wo man also ja, zum Beispiel über den Service Auskunft geben kann, da gibt es oft auch diese Datenschutzkategorien. Man kann dort einfach mal diesen Shop eintragen und sagen, der hat meine E-Mail-Adresse weitergegeben und ich hatte nach 2 Tagen schon 30 Spam-Mails. Sehr praktisch, diese E-Mail-Adressen. Kann man nur zu raten.
Gibt es denn auch Hoffnung für Selbstschutz der Bürger im Bereich Biometrie?
Tja, da ist die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Also wir haben jetzt diese E-Pässe und die biometrischen Merkmale sind ja zu allem Übel auch noch auf einem kontaktlosen Funkchip gespeichert. Da hat man wenig Möglichkeiten. Zwar kann dieser Chip momentan nicht einfach ausgelesen werden, wenn man den Chip in der Hosentasche mit sich rumträgt, aber man muss halt diese Technologie der RFID-Technik generell kritisch sehen, weil man diese Chips nicht sehen kann. Sie sind sehr klein. Es kann zum Beispiel auf meiner Milchtüte so ein Chip sich befinden und man weiß nicht mal, mit welchem funkenden Devices man so rumrennt. Deswegen, es gibt ja jetzt schon die ersten Fälle, wo damit Werbung gemacht wird, zum Beispiel, dass es großflächiger in Warenshops verwendet werden soll. Also die Technik ist generell mit Vorsicht zu betrachten, weil einfach man weiß nicht, was auf diesen Chips genau gespeichert ist. Auch für den E-Pass ist bisher natürlich noch für den Normalbürger sehr unklar, was auf diesem Chip an biometrischen Daten und sonstigen Daten gespeichert ist, weil heute die Einwohnermeldeämter, wo man die Pässe abholt, noch gar keine Lesegeräte haben. Das heißt, ich kann meinem neuen E-Pass noch nicht hingehen und auf dem Meldeamt sagen, bitte legen Sie diesen Pass da auf und lesen Sie den kontaktlosen Funkchip aus. Ich möchte wissen, was drauf ist. Momentan einfach noch nicht möglich. Natürlich ist, wer sich damit befasst hat, dem ist bekannt, was auf diesem Chip gespeichert wird, aber der Normalbürger hat gar keine Möglichkeit zu wissen, was eigentlich tatsächlich drauf ist auf diesem Chip.
Und dieser Chip auf dem Reisepass, funktioniert er dadurch, dass man ihn irgendwo drauflegen muss oder kann er tatsächlich über Funk?
Er kann über Funk ausgelesen werden, aber es ist so technisch umgesetzt worden, dass zunächst die sogenannte Machine-Readable Zone, also die lesbare Zone, also die von Maschinen lesbare Zone auf dem Pass aufgelegt werden muss, auf dem Lesegerät, und dann kann erst der Funkchip ausgelesen werden. Diese Technologie hat natürlich ihre Schwächen. Und zwar kann die Kommunikation zwischen dem Chip und dem Lesegerät auch aus einiger Entfernung noch mitgelesen werden. Im Chaos Computer Club laufen da momentan Testreihen. Unter Laborbedingungen kann man bereits so auf 30 bis 50 Meter diese Kommunikation mitlesen. Das heißt, wenn sich also jemand mit einem, mit einigermaßen teurer Technik an einen Flughafen stellt beispielsweise, also relativ weit weg, 30 Meter halt Laborbedingungen bisher, dann kann er diese Kommunikation mitlesen und so an diese biometrischen Daten gelangen. Dabei muss man sich vielleicht überlegen, ob es überhaupt sinnhaft ist, denn diese Chips werden ja außerhalb der EU, also außerhalb von Schengen, in anderen Ländern ausgelesen. Und da wir wissen, dass in den meisten Ländern der Welt nicht so eine restriktive Datenschutzgesetzgebung wie in Deutschland herrscht, so werden sich auf jeden Fall europäische biometrische Datenbanken international herausbilden. Das heißt, diese Daten sind eigentlich schon verloren, denn wenn man ausreist, dann kann das jeweilige Land, was diesen Chip ausliest, ja im Prinzip mit diesen Daten verfahren, wie es möchte. Und bisher hat sich das Bundesinnenministerium auch noch immer nicht abschließend dazu geäußert, welche Länder diese Lesegeräte erhalten werden. Und wem also damit das Recht eingeräumt wird, an diese biometrischen Daten ranzukommen. Sprich, das digitale Gesichtsbild ist bereits zur globalen Speicherung freigegeben.
Ja, das ist ja eher pessimistisch.
Ja.
Aber es gibt noch mehr Chancen in der Kommunikation, wie man sich selbst schützen kann. Wir hatten es am Anfang mal ein bisschen kurz angesprochen, E-Mail-Verschlüsselung. Was gibt es da zum Beispiel für eher niedrigschwellige Verfahren, die eigene Post zu verschließen, die man elektronisch versendet?
Also es gibt eigentlich für den E-Mail-Bereich 2 Verfahren, die man empfehlen kann, weil sie einfach zu verwenden sind. Das erste ist PGP oder in der Open-Source-Variante GNU-PG. gibt es für alle Plattformen und für alle gängigen Mail-Clients. Braucht man im Prinzip nur bei Google eingeben, da findet man schon einen Download-Link. Sehr einfach zu bedienen, ist allerdings natürlich von der Verschlüsselung her so, dass das Gegenüber ebenfalls mit diesem Programm arbeiten muss. Man kann wirklich nur dazu raten, seine E-Mail-Kommunikation zu verschlüsseln, denn eine E-Mail ist, wenn man es jetzt mit der normalen Post vergleichen will, etwa wie eine Postkarte und für jeden lesbar. Das ist den meisten Menschen eigentlich auch bekannt. Sie achten nur dennoch nicht sehr darauf und schreiben sehr viele private Dinge in E-Mails. Da sollte, wenn man sich damit jetzt mal auseinandergesetzt hat und versucht hat, PGP oder GNU-PG zu installieren und zu benutzen, sollte man in seiner sozialen Peergruppe auch einfach mal die Leute ein bisschen aufklären und sie dazu animieren, sich ebenfalls Verschlüsselungsprogramme zu holen. Denn die Benutzung ist sehr einfach. Am Ende, wenn man diese Programme installiert hat, ist es nur noch ein Klick im Mehrprogramm und niemand kann mehr diese Daten mitlesen. Ein zweites Programm, was man vielleicht empfehlen kann, was noch relativ neu ist, ist Sci-Fire. Ich persönlich benutze es nicht, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, es Menschen zu empfehlen, die sich gar nicht mit dieser Verschlüsselung befassen wollen, sondern denen man so ein Sci-Fire-Programm einfach auf dem Computer lädt, weil die Verschlüsselung quasi nicht sichtbar ist. Also teils der normale Benutzer von Outlook merkt das nicht mal. Eignet sich zum Beispiel für die Eltern, denen man ein bisschen bei den Computern hilft. PGP muss man halt aktiv betreiben in der Weise, dass man die Schlüssel von anderen Personen sammelt, und bei Sci-Fire hat man dieses Problem eigentlich nicht. Deswegen kann man dazu schon raten.
Ja, aktuell ist auch noch die Entscheidung der Europäischen Union, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Das heißt, zwischen 6 und 24 Monaten sollen alle Kommunikationsdaten gespeichert werden. Also wer surft wohin, wer chattet mit wem, wer schickt wem eine E-Mail. Da gibt es auch Selbstschutzverfahren. Anonymizer ist da das Schlagwort. Und
ja, dazu kann man natürlich auch in jeder Hinsicht raten. Es gibt da eigentlich zwei Systeme, die jetzt sehr bekannt sind. Zunächst von der Uni Dresden das Programm JAP. Das kann man sich auch im Internet kostenlos holen. Und zum zweiten Tor, von einem amerikanischen Team entwickelt. Das bewirkt im Grunde, dass man anonymisiert surfen kann im Internet. Manchmal für einen nicht so gut mit einem Computer Vertrauten ist es nicht so einfach, diese Programme zu installieren. Da sollte man sich vielleicht Hilfe holen. Aber wenn sie erst mal drauf sind, kann man damit ganz problemlos surfen und dann hinterlässt halt nicht über eine Datenspur. Auch ein sehr aktiver Selbstdatenschutz, zu dem man wirklich nur raten kann. Und hier ist es auch so wie bei den Verschlüsselungsprogrammen, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und es benutzt hat, dann sollte man wirklich seine Freunde und seine Eltern und seine Bekannten davon unterrichten und ihnen gegebenenfalls helfen, sich und seine Daten auch zu schützen.
Ja, und um nochmal den Bogen zu Anfang anzuspannen, so zum Ende hin, was kann jeder Einzelne überhaupt tun, um Datenschutz zu sichern, um die Privatsphäre der Bürger zu sichern, um ja, dem Protest eine Stimme zu geben?
Ja, für mich ist da eigentlich das Wichtigste, diesen Datenschutz überhaupt zu thematisieren, dass man darüber spricht und ja, dass man vor allen Dingen diese Menschen, die so vielfach sagen, ja, sie haben nichts zu verbergen und ja, die Terrorabwehr sei wichtiger, weil ja der Datenschutz heute oft so gesehen wird, dass es quasi ja, die Strafverfolgungsbehörden behindern würde. So diese Sichtweise ist ja heute relativ verbreitet, dass man sie aufklärt und vielleicht den Menschen auch klar macht, welchen kommerziellen Wert ihre personenbezogenen Daten haben und dass sie darauf achten sollen. Man hat das Problem, dass wenn man jemand ist, der sich dagegen wehrt, dass diese Daten gesammelt werden, dass man oft einer von wenigen ist und oft auch die Frage diskutieren muss, na, was hast du denn für ein Problem, was hast du denn zu verbergen, tust du irgendwas Illegales? Und man sollte mit den Menschen darüber sprechen und ihnen vielleicht über Diskussionen klar machen, dass man tatsächlich was zu verbergen hat. Und wenn das Thema mehr im Fokus in der breiten Öffentlichkeit ist, dann hat man vielleicht Chancen, dass der Datenschutz nicht mehr in diese ja, Strafverfolgungsverhinderungsecke gedrückt wird, denn dazu gehört er auch nicht hin. Es ist ein vitales Grundrecht, was jeder Deutsche hat. Und wenn man dieses Grundrecht nicht ausübt, dann verliert man es. Das ist ein ganz alter Grundsatz und da sollte man dran denken.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Gern.
Thank you.